Doppelacht, Bundesliga, internationaler Fußball, Gossip. Wir ordnen die Woche mit euch ein. Servus, moin, moin, Gute. Herzlich willkommen zurück bei Doppelacht. Bei mir, the one and only LS. Lasse, wie geht's dir?
Ja, ich bin ein bisschen kaputt. Musst du heute 45 Minuten ackern?
Ja, auf dem Fußballplatz.
Ja. Das war heute mit meinem Asthma ganz schön anstrengend.
Kudos, sagt man ja, dass du es zur Aufnahme geschafft hast.
Ja, Daumen hoch.
Daumen hoch. Dass wir jetzt den Sommer in Angriff nehmen. Das Transferfenster ist offiziell auf. Und meine erste Frage dazu. Erste Woche so halb rum Transferfenster. Hast du einen Lieblingstransfer, der schon feststeht? So ganz persönlich.
Boah, Lieblingstransfer? Noch irgendwie nicht. Auf meinen Chart hier catcht mich noch keiner. Ein Lieblingstransfer, den ich ja gewünscht und auch gefordert habe, ist ja nicht zustande gekommen. Und dann lieber Herr doch lieber nach Liverpool geht. Kann ich nicht verstehen.
Also aus seiner Sicht kann ich das relativ gut verstehen.
Ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist es doch ein Schritt zu viel und zu schnell und zu weit.
Und zu früh, weil der junge Mann ist erst 22 und...
Ja, genau. Da braucht er... Gibt es noch so einen 3 bis 4 Jahre Zwischenschritt.
3 bis 4 Jahre gleich.
Ja, dann ist er 25, den kann er immer noch zu Liverpool gehen.
Aber ich muss persönlich sagen, das ist schon mein bis jetzt feststehender Lieblingstransfer. Weil ich glaube, das ist schon sowohl für Verein als auch für Spieler eine Win-Win-Situation.
Für Liverpool ist eine absolute Win-Situation. Die kriegen einen Top-Spieler. Der wird da wahrscheinlich auf der 8 spielen, gehe ich mal stark davon aus. Der wird da seine 10 Tore plus, also seine 20 Scorer wird er machen.
Gleich in der ersten Saison?
Ja, wieso nicht?
Sehr, sehr optimistisch für englischen Fußball, aber würde ich fast mitgehen, weil er hat natürlich auch die Körperlichkeit für England.
Ja, absolut. Wie groß ist der? Das ist auch 1.
Ende 1,80. 1,85, 1,87? Sowas. Also der hat auf jeden Fall eine gute Statur. Liverpool bringt damit natürlich seinen Mittelfeldumbruch immens voran. Also so McAllister, Szoboszlai kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Dahinter Fabinho.
Ja, ist schon lecker. Ja,
als Dreiergespann. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Aktueller Lieblingstransfer. Aber wir wollen heute ja einfach mal so die Bandbreite durchgehen an Transfers.
Was so in der Woche passiert ist, meinst du?
Ganz genau, weil heute haben wir ja gesagt, wir machen so ein bisschen die freie Doppelacht-Folge ohne großen Themenbezug.
Ich muss noch kurz zurückrudern. Ich glaube, der schafft das doch nicht mit den 20 Scorern, weil es auch in der Bundesliga diese Saison nicht
geschafft hat. Ich glaube, insgesamt ja. Also, also nicht in der Bundesliga, in allen Wettbewerben ja. Ich glaube, da hat er 23.
In allen Wettbewerben hat er 23? Aber nur Bundesliga hat er nur 14. 8 Vorlagen und 6 Tore.
Dann sage ich, er macht in der Premier League 16.
Ich bleib bei 10 bis 15.
Wäre ja auch gut und eigentlich theoretisch muss er ja gar nicht so viele Scorer machen. Weil er hat ja die sehr potente Dreierreihe davor aus Nunez, Gakpo und Salah. Da muss er nur auflegen.
Ja, die machen das schon.
Vielleicht der neue ungarische Kevin De Bruyne.
Oh.
An der Merseyside. Aber wir wollen heute, wie ich schon gesagt, die freie Folge machen und einfach so ein bisschen über feststehende und sich anbahnende Transfers reden.
Wie zum Beispiel Kevin Mühlwald zum Kass Eupen.
Ja, genau. Und Breithaupt, wo geht der hin?
Augsburg.
Super Transfer. Und Florian...
Wo hat er denn überhaupt vorher gespielt?
In der Bundesliga.
Nee, in der zweiten Bundesliga beim KSC.
Keine Ahnung.
Keine Ahnung.
Keine Ahnung. Das sind alle Namen, die wir in der Vorrecherche rausgestrichen haben. Florian Müller spielt wieder in Freiburg.
Ja, Homecoming.
Als eingeplante Nummer 2. Hatten wir aber auch schon. Haben wir in der Bundesliga, du bist vorbereitet, haben wir feststehende, sich anbahnende Transfers, die doppelachtwürdig sind, sag ich mal.
Also wir haben einen Transfer, der nicht mehr zustande kommt.
Edson Alvarez.
Genau.
Hat dich das überrascht, dass der dann doch so implodiert ist, der Transfer?
Ehrlich gesagt ja, weil ich habe eigentlich gedacht, dass also 40 Millionen kann man schon auf den Tisch legen für diesen Spieler. War ich so ein bisschen enttäuscht.
Kann ich verstehen, besonders da man sich ja mit dem Spieler selber schon einig war.
Ja eben,
Also es hing nur noch an Ajax und so wie es klingt, ist es am Ende ja an wenigen entscheidenden Millionen gescheitert.
Ja, keine Ahnung, also Dortmund wollte wahrscheinlich 35 bezahlen, Ajax wollte unbedingt zwingend 40 haben.
Ist dann wahrscheinlich auch einfach nicht von ihrem Kurs abgewichen, dass sie sich auf 35 plus 5 Add-ons oder so einlassen, selbst wenn es einfach erreichbare wären oder so. Bleiben wohl dabei für den Spieler natürlich auch ärgerlich, weil ich glaube, wenn du dich schon mit dem Verein einig bist, stellst du dich auch ein bisschen darauf ein, dass, ne, dass du dann in die Planung gehst, okay, mutmaßlich werde ich nächste Saison in Dortmund spielen. Und jetzt ist eben die Frage, was wird aus dem Spieler? Und was für uns natürlich interessanter ist, was macht Dortmund jetzt?
Kaufen sich Felix Mensah für zu viel Geld.
Ja, aber das ist ja auch eigentlich nicht, also das ist ja die Bellingham-Position und eigentlich ging es da ja dann doch auch wieder um den Sechser. Jetzt soll Can verlängern und die Kapitänsbinde bekommen. Mensah für zu viel Geld. Also irgendwie klang die Alvarez-Variante besser als das, was jetzt passiert.
Ja, ich hätte ja Alvarez schon verpflichtet und auch den Vertrag mit Can verlängert. Einfach um Konkurrenzkampf zu haben und auch variabel zu sein, vielleicht auch auf der Innenverteidigerposition.
Ja, also genauso wie wir letzte Woche besprochen haben, dass du da wirklich die Flexibilität hast.
Kaufen, ja, ich weiß nicht. Der könnte funktionieren, ob auf Anhieb funktioniert, weiß ich nicht.
Das ist die Frage, dann finde ich ihn zu teuer.
Viel zu teuer.
Also für das, was er an Leistungsnachweis in der Bundesliga bis jetzt hat. So, also wir haben uns ja darauf geeinigt, dass er wohl doch wahrscheinlich ein Achter ist. Weil du hast ihn ja letzte Woche auf die 10 gepackt.
Ja.
Ich habe ihn auf die 6 verordnet, weil ich wusste, dass er keinen Scoring-Output hat. Jetzt hat er in knapp 46 Bundesligaspiele für Wolfsburg 7 Scorer. Nee, gar nicht wahr. 7 Vorlagen, 3 Tore, insgesamt 10 Scorer. Das liest sich eher wie ein Sechser, aber er soll wohl genau das dazwischen sein, wo wir ihn verordnet haben, ein Achter. Meinetwegen, ich muss zugeben, ich habe einfach zu wenig von ihm gesehen.
Ich auch, ich kann ihn gar nicht beurteilen, ob das jetzt, so ich sag, ob das jetzt ein Uplift ist, ob er die Rolle von Bellingham erfüllen kann, also direkt nicht zu 100%, aber so ein bisschen. Kannst ja nicht sagen, ich weiß es nicht. Wir müssen es sehen.
Spieler, die dann für verhältnismäßig viel Geld wechseln, haben ja auch irgendwo, sei es begründet oder unbegründet, irgendwie einen Hype oder erzeugende Nachfrage. Und das war bei Nemtschak überhaupt nicht so. Also der hat eine solide Bundesliga-Saison gespielt, von dem, was ich mitbekommen habe, aber nicht, dass er jetzt der Unterschiedsspieler bei Wolfsburg ist.
Nee, absolut nicht. Ansonsten ist bei Dortmund nicht mir wirklich was passiert. Meunier ist vielleicht, hat das Interesse von Aston Villa geweckt.
Denkt man sich als Dortmund-Fan, meinetwegen, sollen die 2-3 Millionen bezahlen, dann ist er von der Gehaltsliste.
Ja.
Aber sonst ist noch ruhig bei Dortmund. Also es sind sehr, sehr fokussierte Sachen.
Ja, die handeln die Transfers nach und nach irgendwie ab und arbeiten nicht auf, ja.
Das kann die Sebastian Ebenen noch nicht. Dafür ist er erst 2 Jahre im Geschäft.
Nee. Ja.
Er hat seine To-Do-Liste und hakt dann ab.
Aber was ist denn bei Bayern passiert?
Schon Sachen, die sich anbahnen, die mehr oder weniger fix sind. Man kann wohl davon ausgehen, dass Kim Meunier kommt. Da gibt es schon das Fabrizio Here We Go. Da geht es nur um den Zeitpunkt, wann die Ausstiegsklausel getriggert werden kann und wie man das, die Bürokratie dahinter abhandelt mit dem italienischen Verband. Dann wurde letzte Woche Kane mit mal relativ heiß. Und es ist wohl auch verbrieft, dass Bayern ein offizielles Angebot abgegeben hat bei Tottenham, was abgelehnt wurde. Und gerade heute, wir nehmen Sonntagabend auf, sickerte durch, dass Bayern nochmal die Option Osimhen prüfen würde.
Ach echt?
Ja, natürlich ist der zu teuer.
Und ich habe auch von Osimhen gehört, dass er nicht, ich glaube nur 2 Clubs für ihn in Frage kommen würden, wo er hinwechseln würde. Das war, bin ich der Meinung, einmal Real Madrid.
Und PSG wahrscheinlich, oder?
Nee, irgendwas aus England.
Ja, also das sind aber auch immer so Halbinformationen. Also Osimhen ist, glaube ich, einfach ein Vorgang als Gesamtkonstrukt, wo es sehr, sehr schwer ist, gute Wasserstandsmeldungen abzugeben. Das ist wirklich so ein Spieler, da kannst du erst glauben, was passiert ist, wenn der ein Trikot in der Hand hat. Und sei es, dass er ein Neapel-Trikot mit einer Vertragsverlängerung in der Hand hat oder das von einem anderen Verein. Weil das ist einfach so ein komplexes Ding, weil du De Laurentiis hast als Napoli-Präsidenten, dann hast du ihn, dann sucht halb Europa einen Mittelstürmer. Also da gibt es so viele Fragezeichen, dass da alle 3 Tage, glaube ich, irgendjemand irgendwas Neues behauptet, ja, um irgendwie Klicks zu generieren.
Was sagst du denn zu Kane?
Ich finde es nicht so schlimm, wie manche sagen, dass er 30 wird, muss ich ehrlich sagen. Das finde ich beim Mittelstürmer und gerade bei einem Spielertyp wie Harry Kane nicht so entscheidend. 100 Millionen bei einem Jahr Vertrag, dann doch wird jetzt 30, würde ich nicht bezahlen. Bayern soll 70 geboten haben. Wenn man da irgendwo hinkommt, zwischen 70 und 80 Millionen, meinetwegen.
Ich habe gelesen, die bereiten gerade ein 93 Millionen Angebot vor.
Hoffentlich ist das, sind die 93 Millionen mit Add-ons und nicht das Basisangebot. Aber es zeigt die Bereitschaft, dass Bayern was machen will und dass man sich intern wohl entschlossen hat, das international höchste Regal anzugreifen. Weil sowohl Vlahovic als auch Kolomoani waren jetzt gerade die letzte Woche doch sehr kalt. Also da kam dann nichts mehr.
Ja, und sagst du, passt er in die Mannschaft?
Ja, ziemlich perfekt. Also Kane ist schon spielerisch, um jetzt erfolgreich zu sein, die Ideallösung. Weil der ist da und wahrscheinlich noch besser als das, wo Vlahovic noch 3 Jahre braucht. Im richtigen Umfeld. Und
sehe ich eigentlich auch genauso, ist eigentlich der perfekte Stürmer für Bayern jetzt. Ist ein, ja, fast ein Lewandowski-Light. Also ist ähnlicher Spielertyp wie Lewandowski.
Ja, ist er. Vielleicht ist sein Passspiel sogar noch ein Tick besser. Dafür ist er was, also der ist ein krasser Torjäger, aber Lewandowski hat sich halt gerade in den letzten 3-4 Jahren bei Bayern wirklich zu einem Generational Scorer entwickelt.
Ja.
So. Also das ist nochmal nicht viel, aber ein Stück über Kane.
Ja, wobei du sagen musst, Kane in den letzten Jahren auch immer souverän in der Premier League getroffen hat. Immer 25 plus.
Der Meinung. Aber Lewandowski war, okay, man kann sagen mit den Bundesliga, aber er hat Tendenz 35 plus und er hat eben noch viele Tore in der Champions League gemacht. Und das hat Kane eben nicht.
Gut.
Also Kane fehlt dieses Champions League-Resümee. Genau, das ist eigentlich Kanes einziges Fragezeichen.
Aber aus der Sicht von Kane, könntest theoretisch, wenn du bei Tottenham verlängerst, den All-Time-Scoring-Rekord von Alan Shearer brechen?
47 Tore genau. Fehlen ihm.
2,5 Saisons grob. Wenn er genauso scored wie diese Saison, sind er 2 Saisons.
Ist die Frage, und das ist ja eigentlich die große Harry Kane-Frage. Will er diesen persönlichen Statement-Rekord bei seinem Verein oder will er in seinem Leben nochmal einen Titel gewinnen? Das ist, glaube ich, auch die Frage, die für ihn entscheidend ist.
Also ich an seiner Stelle würde eher den All-Time-Scoring-Rekord nehmen. Weil, welchen Titel willst du gewinnen?
Alle.
Ja, was bringt einem Kane DFB-Pokal in England?
Ja, verstehe ich.
Was bringt Kane eine deutsche Meisterschaft in England? Nix. Es bringt nur einen Champions League-Pokal. Und tut mir leid, da sehe ich Bayern aktuell nicht.
Ist die Frage.
Nicht nächste Saison.
Aber dass du bei einem 4-Jahres-Vertrag die Chance auf einen Champions League-Titel mit Bayern hast, ist da. Und sie ist größer als mit Tottenham.
Aber dann bleibe ich doch bei Tottenham, lass den Vertrag auslaufen, wechsle dann zu Liverpool, zu Arsenal, ja gut, die sind auch nicht so weit in der Champions League, aber irgendwo innerhalb der Liga, wo er auch nochmal die Premier League gewinnen kann, zu City
vielleicht. Das ist ja Erling Haaland. Also.
Ja, dann vielleicht nicht mehr, weißt du nicht. Aber wechsle dich doch irgendwo innerhalb der Liga, wo ich vielleicht die Premier League nochmal gewinnen kann. Das hat, glaube ich, mehr Standing und die Wahrscheinlichkeit ist größer als irgendeine deutsche Meisterschaft. Und du kannst immer noch den All-Time-Scoring-Rekord brechen.
Ja, das stimmt. Ich mag auch diese romantische Idee davon, bei einem Verein, wo er sowieso schon eine Vereinslegende ist, so einen Rekord aufzustellen. Am Ende ist ein Rekord aber fragiler als ein Titel, den du gewonnen hast. Weil ein Rekord wird irgendwann zwangsläufig gebrochen von irgendwem.
Ja, wenn Haaland 10 Jahre
also, ja, also wenn Haaland seine Pace hält, dann ist er irgendwann mit 300 Premier League Touren. So, und Titel hast du immer in deinem Resümee. Ja, ich weiß, also ein Bundesliga-Titel hat gefühlt eine Premier League erst ab 7 Titel oder 8, wie Thiago sie hat, Gewicht. Aber trotzdem würde ich aus persönlicher Sicht die Titel nehmen. Und ja, der Vertrag läuft aus, aber Harry Kane hat damals schon auf diesen City-Wechsel ein bisschen gegambelt Und der ist ihm aufgrund der Ablöseforderung von Tottenham verwehrt geblieben. Ja. Und dann kam Haaland und hat diesen Spot weggenommen. Und es gibt nicht so viele Mittelstürmer-Spots bei, sag mal, Top 10 europäischen Vereinen. Also maximal 10, zwangsläufig.
Gut gerechnet, ey.
Oder? Ja. So. Und jetzt ist eben einer frei, wo das Gesamtkonstrukt auch passen könnte. Und deswegen sollte Harry Kane die Chance ergreifen.
Sagte der Bayern-Fan. Lass uns zu den weiteren vermeintlichen Top-Transfers der Bundesliga kommen. Da also haben wir noch so, was heißt Top-Transfer, aber noch ein paar spannende Sachen. Zum Beispiel Grilic geht nicht zu Bremen, sondern zu Hoffenheim.
Für den hat sich auch richtig gelohnt, oder? Für den hat sich richtig doll gelohnt.
Nach Ajax zu gehen? Zu Ajax zu gehen? Oder wie?
Auch das und Vertrag in Hoffenheim nicht zu verlängern, darauf zu gamblen, dass ihm irgendjemand viel Geld zahlt. Das tritt nicht ein, weil sein Markt kleiner ist, als er erwartet hat. Er nimmt die Notlösung Ajax und nach einem Jahr ist er wieder in Hoffenheim.
Notlösung Ajax? Also so eine Notlösung ist es ja auch nicht.
Naja, wenn du vorher denkst, du gehst irgendwie für 3 Millionen netto zu Milan.
Ja gut, dann ja, das schon.
So, also ich, oder irgendwie nach England oder so, sei es Aston Villa oder so. Also ich gehe davon aus, dass er auf einen größeren Vertrag im Ausland spekuliert hat. Und am Ende hat er nur Ajax bekommen zu einem wahrscheinlich auch guten Kurs. Aber ich glaube, das hat sich Florian Grillitsch deutlich anders vorgestellt. Und dass er jetzt wieder in Hoffenheim landet, ist so ein bisschen Schicksal.
Schicksal.
Also mein wegen. Auch Spieler wenig Respekt vor. Ganz wenig Respekt.
Was haben wir noch Spannendes? Wir haben hier Carvalho. Ein Jahr Leihe nach Leipzig ohne Kaufoption. Finde ich ja, sehr, sehr überraschend. Macht man ja gerne mal für Topclubs, dass man einen Spieler verleiht ohne Kaufoption. Aber dann nicht zum Bundesliga-Topclub. Und dass Leipzig das auch mit sich machen lässt. Also
das ist eher der Punkt, dass Leipzig das macht, weil das eigentlich gegen deren Spielerverarbeitungsgeschäftsmodell ist. Dass die Spieler ohne Kaufoption, also dass sie keinen Zugriff auf den Spieler haben. Also für Leipzig ist es eigentlich elementar, dass sie Zugriff auf den Spieler haben. Egal in welcher Form. Und dass sie das bei Carvalho verwehren, ist relativ überraschend, aber für die Bundesliga an sich ein interessanter Transfer.
Ja.
Also ich finde es ein interessanter Spieler.
Was jetzt noch so ein bisschen wild ist, man irgendwie vorher nie gedacht hat, dass der gute Herr Hollerbach von Wien-Wiesbaden zu Union Berlin geht.
Eigentlich für mich war Köln fix. Wenn ich ehrlich bin, weil es lief immer alles in Richtung Köln, die ganze Berichterstattung war Richtung Köln. Und da muss Union Berlin nur kurz vor der Zielgerade dazwischen gegrätscht sein und gesagt haben, okay, wir können dir noch mehr Geld bezahlen, offensichtlich, und du kannst bei uns Champions League spielen. Was kannst du in Köln? Ja, du kannst mit Davy Selke zusammenspielen. Ist ähnlich.
Traum aller Fußballer.
Also wenn man sich denkt, Hollerbach, Flanke, Selke, Tor, klingt schon verlockend. Aber dann, ganz ehrlich, fahre ich lieber nach San Siro und lass mich von Inter 3-0 wegklatschen.
Eben. Muss ja überlegen, der hat letzte Saison noch dritte Liga gespielt. Das stimmt, wird. Meinst du, der funktioniert da? Ist so ein typischer Union-Transfer, ne?
Ja, genau das wollte ich gerade sagen. Das ist wieder so ein Union-Transfer, da rechnest du nicht mit. Den hast du auch in 4 Wochen, wenn die Bundesliga losgeht, genau, oder 5 Wochen, hast du den so ein bisschen vergessen und dann macht er mit mal in den ersten 7 Spieltagen irgendwie 8 Scorer oder so. Ja, also das, so ein Transfer wird das. Also finde ich spannend, weil der ist ja auch ganz jung, 21, 22. Und also Anlagen bringt er mit.
Ja, dann haben wir noch Kraus vielleicht zu Mainz.
Sehr guter Fit. Sehr guter Fit für Tom Kraus, finde ich. Also Mainz ist fast ideal.
Was wäre idealer gewesen an deiner Stelle? Was hätte, also, sagst du Frankfurt oder Gladbach?
Vielleicht nicht idealer, aber mutiger wäre Frankfurt gewesen.
Sehr, sehr mutig. Wenn Frankfurt das überhaupt machen würde.
Genau, wenn Frankfurt das gemacht, also also ernsthaftes Interesse gehabt hätte. Gladbach war ja lange sehr, sehr heiß, aber aktuell und so wie letzte Saison lief, trennen Gladbach und Mainz nicht so viel, ganz rein sportlich. Klar ist Gladbach der größere Verein, aber da ist, also sportlich ist der Unterschied nicht so groß, aber der Umbruch bei Mainz ist geringer. Du hast einen gefestigten Trainer mit Bo Svensson Und das Umfeld in Mainz ist einfach ruhiger als in Gladbach.
Ja, ja, sehr viel ruhiger.
Und deswegen passt das, glaube ich, deutlich besser zu Tom Kraus.
Ja, das denke ich auch. Das denke ich auch. Dann habe ich noch ein, zwei Gerüchte hier. Zum Beispiel der Robin Koch.
Wieder zurück in den Bundesliga.
Siehst du den in der Bundesliga? Angeblich sollen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt Interesse haben.
Ja, ich sehe den in Frankfurt. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal kurz angerissen, dass Robin Koch in Frankfurt ein interessanter Fit wäre als ein Dika-Ersatz. Und das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Also meinetwegen gerne Frankfurt.
Ja, ich würde ihn auch eher bei Frankfurt sehen. Weil ich hab jetzt die letzte Saison bei Leeds von ihm nicht so viel gesehen oder so viel gehört.
Ja, er hatte in der Rückrunde, meine ich, auch Verletzungsprobleme.
Und ich glaube, Leverkusen wäre Schritt zu weit, zu viel.
Ja, wäre schon ein großer Schritt. Ich glaube, Frankfurt ist genau der richtige Zwischenschritt. Auch um, du bist jetzt mit Leeds abgestiegen, also seine Karriere ist nicht in Gefahr, aber um das ein bisschen wieder zu konsolidieren, du spielst international und du könntest in ein interessantes Frankfurter Konstrukt reinwachsen. Bei Frankfurt spekuliere ich ja immer noch auf Skiri, also Koch und Skiri da rein, dann muss man gucken, was aus Lindström wird. Also Frankfurt habe ich auch immer noch ein Auge drauf.
Habe ich ja auch, Lindström, also glaube ich, dass er gehen wird. Milan und Newcastle haben anscheinend Interesse.
Wenn Newcastle Interesse hat, dann ist da Geld. So, ich sehe den Fit nicht so ganz, weil wir mir letzte Woche Newcastle ein bisschen im Detail auseinandergenommen, da weiß ich nicht ganz genau, wo der Lindström als Stammspieler reinpasst, weil für den stammrechten Flügel, wo ich Diaby verortet hatte, so stark sehe ich ihn nicht. Also dann kann das auch Almiron machen, muss ich ehrlich sagen. Da finde ich Milan schon besser. Ich bin aber überzeugt, dass beide Vereine ein Paket schnüren könnten, für das Frankfurt den Spieler abgibt.
Ja, absolut. Na klar. Also das, da gehe ich sehr, sehr, sehr stark von aus, dass beide Spieler, beide Vereine da genügend Geld in der Hinterhand haben und sagen können, dass die den abkaufen. Du hattest erst Diaby in den Mund genommen. Ich habe bei Diaby und Frimpong noch nicht so wirklich viele Gerüchte gelesen. Meinst du, die bleiben oder die wechseln?
Boah, es gibt auch nicht so viel, muss man ehrlich sagen. Das kann, wenn noch 2, 3, 4 Dominosteine mehr fallen, glaube ich, mit mal sehr, sehr heiß werden. Aber ich habe schon letzte Woche gesagt, Diaby Newcastle finde ich interessant, rein sportlich.
Ja.
Ich würde es aber für beide Spieler und für Leverkusen und für die Bundesliga interessant bleiben, wenn sie noch ein Jahr in Leverkusen spielen. Dann eine volle Vorbereitung mit Xabi Alonso, eine ganze Saison mit Xabi Alonso. Also dann kann, also ich würde einfach sehr, sehr gerne sehen, was Leverkusen dann ausrichten kann. Also rein
fußballerisch. Ich würde sie auch aufgrund der fußballerischen Qualität gerne in der Liga halten, weil es, glaube ich, sehr, sehr ansehnlich sein wird.
Davon bin ich überzeugt. Das war jetzt schon gut. Und eben, wie gesagt, mit den beschriebenen Voraussetzungen, das möchte ich einfach gerne sehen. Deswegen gerne noch ein Jahr Bundesliga für beide.
Ja. Ansonsten Gerücht noch, dass Wolfsburg und Bayer an Lovro Meier interessiert sind.
Erzähl mir, wer das ist.
Das ist der Kroate, spielt bei Stade Rennes.
Ach so, ja, das ist immer Aussprache. Das ist ein FIFA-Spieler, wo du pro Jahr so 1300 mal die Karte ziehst, weißt du, dann denkst du, ach Digga, nicht der, weißt du, so, boah, Discard 700 Coins, aber den Namen noch nie ausgesprochen gehört, weißt du? Deswegen, ich dachte gerade, Lovro Meier, was ist das für ein Jugendspieler von Freiburg, weißt du? 17 Jahre alt, Doppelname wird eh nix, so. Der einzige, also, deswegen, ja, ich weiß, wen du meinst, Kroatistat Rennachter, interessanter Spieler, wo sagtest du, wird der verortet? Als Gerücht?
Bei Wolfsburg und bei Bayer Leverkusen.
Ich nicht, ob Leverkusen den braucht?
Ich kenne noch einen Club, der den braucht.
Borussia Dortmund?
Nichts gegen.
Also würde ich grundsätzlich interessanter finden als Felix Nemtscha.
Auch. Ich würde beide nehmen. Insgesamt für 30 Millionen.
Ich glaube, da musst du pro Spieler 30 Millionen hinlegen. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt, warum Wolfsburg für mich rausfällt. Und Leverkusen, weiß ich nicht, ob die das Zentrum, Andrich kommt zurück. Nee, die braucht, also ich, also für mich braucht Leverkusen den nicht. Dann müsste schon was passieren auf dem Transfermarkt. Dann könnte er interessant werden, so eher nicht. Aber ist nur meine persönliche Meinung.
Okay, dann ist noch fix geworden, Thuram zu Inter.
Ja, war ja, also war abzusehen, dass er geht. Ich hätte aber eigentlich eher gedacht, dass er Rossonieri trägt und nicht Nerazzurri.
Ja, da kannst du machen nix.
Kannst du machen nix. Ich muss aber sagen, mich hat einmal überrascht, dass Dzeko geht.
Okay. Der geht?
Na, zu Fenerbahce Istanbul.
Oh.
Ist auch schon fix. Hm. Ist das falsche Istanbul, wir mögen Fenerbahce nicht.
Timbom.
Nee. Der Adler muss fliegen.
Burak schmeißt jetzt sein Handy in die Ecke.
Burak enttäuscht. Burak mit D-Abo, das können wir uns nicht erlauben.
Aber ich finde den Wechsel von Dyram
alles
finde ich gut. Also das passt.
Passt sehr gut, finde ich. Ja, das wäre auch mein Take dazu gewesen. Ich finde diesen Doppelsturm aus Lautaro Martinez und Marcus Thuram sehr interessant. Ja,
das kann wild werden.
Da könnte wirklich, wirklich was gehen. Und gerade da Neapel ja vielleicht noch federn lässt, Juve in irgendwelchen Rechtsstreits hängt, Milan, ich glaube, jetzt mal von dem Schock erholen muss, dass sie irgendwie die halbe Führungsetage rausgeschmissen haben, weil ist so. Also ich sehe Inter mit guten Chancen Richtung Meisterschaft. Also sie könnten nächste Saison eine gute Rolle spielen und haben dafür jetzt auch die richtigen Spieler geholt. Hast du noch einen Bundesliga-Transfer oder Gerücht, das interessant sein könnte?
Nicht Bundesliga.
Okay, weil sonst hätte ich eine gute Überleitung. Nee, ja.
Eine zweite Bundesliga-Sache.
Ja, mach.
Weißt du, worauf ich anspielen möchte?
Ich hätte jetzt dritte Bundesliga gesagt, aber du willst doch in die zweite, okay?
Max Kruse zu SC Paderborn.
Oh, das ist fix, oder?
Ja, das ist fix.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Da muss erstmal tief und durchatmen, ne?
Karriereverlängernde Maßnahme für Geld.
Ja, ich bin gespannt, ob er daraus was reißen kann.
Wahrscheinlich schon.
Ja, aber ich habe auch damals bei Union schon gedacht, ja, okay, der wird da nicht mehr so viel reißen, aber hat es der doch noch hingekriegt?
Und hat mit den Leistungen Wolfsburg, glaube ich, fast 10 Millionen aus dem Kreuz geleiert. Insgesamt mit ein Jahr Gehalt und Abfindung.
Ja. Und ja, ich bin gespannt. Weil Paderborn war letzte Saison ja, glaube ich, auch nicht so.
Wir haben oben mitgespielt. Also relativ ja, die waren nie wirklich ganz am Aufstieg dran, aber immer oben. Also ich glaube, die sind am Ende Fünfter, Sechster geworden. Wenn ich es richtig im Kopf habe.
In der Tabelle Sechster, ja. Ja, also das kann ein geiler Fit werden. Aber da frage ich mich, wieso spielt er in Paderborn und nicht bei Pauli?
Das ist eine gute Frage.
Als Hamburger aus Rheinweg kommend.
Einmal das, und er hat ja auch eine Pauli-Vergangenheit.
Eben.
Gute Frage. Wahrscheinlich wollte Pauli ihn einfach nicht, wobei Pauli ihn hätte wahrscheinlich als erfahrenen Offensivspieler gebrauchen können.
Ja, vielleicht passt er nicht so ganz zu den Werten vom FC St. Pauli.
Ja gut, die Werte vom FC St. Pauli sind löblich, aber auch scheinheilig.
Das ist richtig.
Wenn man mal ganz ehrlich ist und hart drauf guckt, aber da möchte ich mich heute in der Folge nicht drin verlieren, wenn ich ehrlich bin.
Deswegen kommen wir zu deiner Überleitung.
Meine Überleitung war Inter Mailand und Marcelo Brozovic. Der verlässt nämlich Inter Mailand.
Ja, ab in die Wüste.
Ab unter die Sonne Saudi-Arabiens. Und wenn man über internationale Transfers diese Woche spricht, dann muss man, glaube ich, zu 60-70% über Saudi-Arabien-Transfers sprechen.
Da sind die alle hingegangen, gefühlt. Außer einer, der durfte nicht.
Der wollte wahrscheinlich ganz gerne, aber den haben sie nicht gelassen. Der gute Heimzieher.
Nee.
Ich gehe aber davon aus, dass das noch was wird, wenn ich ehrlich bin.
Ja, da wird dann nochmal ein zweiter Medizincheck gemacht und dann wird da überall ein Haken hintergemacht.
Das stimmt, ja. Aber ehrlicherweise kommen wir da im interaktiven Teil zu Saudi-Arabien und Chelsea.
Okay.
Aber über einen Transfer zwischendrin können wir sprechen und das ist Kai Havertz von Chelsea zu Arsenal. Und ganz ehrlich, der tut richtig weh. Der tut richtig doll weh, der Transfer.
Ich finde, der schmeckt.
Rein sportlich, ja, aber er ist so sinnlos. Er ist so komplett sinnlos.
Welcher Seite aus?
Von Chelsea Seite aus.
Ja, natürlich. Für Chelsea aus ist es komplett sinnlos. Für Arsenal ist es top.
Ja, also für Arsenal sind es 10 Millionen zu viel. Chelsea kriegt fast das Geld, was sie vor 3 Jahren bezahlt haben. Aber also sich von Kai Havertz, der letzte Saison trotz aller Widrigkeiten Stammspieler war, zu trennen, dann hat man ihn einfach es nicht geschafft, ihn über 3 Jahre richtig einzusetzen, um ihn dann an den Nachbarn und mit größten Konkurrenten zu verkaufen. Das ist wirklich einer der weirdesten Transfers seit langem. Und dann auch für so viel Geld für einen Spieler kurz vor seiner Prime, und ich bin mir sicher, der wird bei Arsenal deutlich besser performen als bei Chelsea.
Das glaube ich auch, weil der Fußball von Arteta einfach besser zu ihm passt.
Erstmal das, und ich bin davon überzeugt, dass er den Schritt gemacht hat, weil Arteta ihm ein klares Konzept aufgezeigt hat, wo er ihn einsetzen will und was für eine Rolle er im System von ihm spielen soll.
Und wahrscheinlich auch nicht als Stürmer.
Genau, und dass er ihm wirklich gesagt hat, ich habe einen Plan mit dir, der sieht so und so aus. Ich krieg das hin, dass du zusammen mit Ødegaard spielst. Und das wird gut. Weil sonst hätte Havertz wahrscheinlich einen anderen Schritt in Erwägung gezogen. Wie der ausgesehen hätte, weiß ich nicht.
Ich könnte mir auch ganz geil bei Man City vorstellen.
Havertz?
Ja.
Hätte wahrscheinlich auch funktioniert.
Ja.
Also, hätte Guardiola den Spieler gewollt, hätte es auch funktioniert. Weil bei City funktionieren Spieler, die das machen, was Guardiola ihnen sagt. So, und ist ein Spieler da, der nicht das macht, was Guardiola ihm sagt, wird halt einfach verkauft. So. Also es ist halt komplett egal. Dann wird irgendein neuer Spieler für 60 Millionen gekauft. Möchtest du noch über James Maddison von Leicester zu Tottenham reden?
Finde ich ein bisschen witzig. Er hat sich schon mehrmals darüber geäußert, dass er den Tottenham Hotspurs nicht so dufte findet.
Das stimmt, da gibt es auch noch so aus jungen Jahren so alte Tweets, die jetzt mal wieder so ein bisschen viral gegangen sind. Und meines Wissens nach sind die auch echt.
Ja.
Und da der lange ja Newcastle in der Verlosung war und es jetzt doch Tottenham wird, weiß ich nicht. Aber eigentlich finde ich James Maddison ganz coolen Spieler.
Ja, ich auch. Nur schade, dass er zum komischen Verein geht.
Wäre das nicht einer für die 8 in Dortmund gewesen?
Natürlich, aber zu teuer.
Das stimmt. Wobei 46 Millionen? Nee, Dortmund nicht bezahlt. Die zahlen nicht mehr 40 für Alvarez.
Ja, doch, hätte man bezahlen können. Aber ich glaube, so Unterhalt ist auch ein bisschen teuer.
Das auf jeden Fall. Also ich glaube, für die Leistungsfähigkeit, die ein James Maddison hat, ist der zu teuer, weil der eben Premier League Money gewöhnt ist. Also ist ein guter Spieler, aber das ist jetzt, der hat auch gutes Internet.
Er hat wahrscheinlich schon bei Leicester mehr verdient, als es bei Dortmund hätte kriegen können.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Der hat bei Leicester hat gutes Geld gezahlt, weil Leicester ja auch in ihrer Planung stand Abstiegssaison 22/23 nicht drinne. Und die hatten vorher ja 2 Jahre, wo sie fast in Champions League gekommen wären. Wo sie auf den letzten beiden Spieltagen jeweils Platz 4 gebottelt haben. So, mit einem James Maddison im Kader. Deswegen bin ich mir sicher, dass der einen sehr, sehr guten Vertrag hatte.
Das glaube ich auch. Das kann ich mir auch vorstellen. Was ist aber sonst noch international passiert?
Nicht mehr ganz so viel. Ich habe noch einen Transfer, und das ist Ruben Neves, der sich dann so entschieden hat, mit 26 Jahren von den Wolverhampton Wanderers nach Saudi-Arabien zu gehen. Und wir haben da letzte Woche schon drüber gesprochen, aber jetzt ist es fix.
Ja, für mich war es letzte Woche auch schon so gut wie fix, war bloß noch nicht offiziell.
Boah, also das ist ein Transfer, der den muss man sacken lassen, finde ich.
Unverständlich, aber naja, was sollst du machen, ne?
Kannst du nicht viel erwarten. Und dann, ganz ehrlich, bin ich eigentlich schon bei dem fast letzten Thema, was auch zu unserem interaktiven Teil überleitet. Aber es gibt noch 2, 3 Transfers, über die wir sprechen sollten. Aber das Oberthema der nächsten Zeit wird jetzt Chelsea.
Okay, dann lass uns loslegen.
Mateo Kovacic ist weg, der spielt jetzt für City.
Ist das richtig?
Wäre ein 8er für Dortmund gewesen. Preislich auch okay, aber gehaltstechnisch nicht zu bezahlen. Finde ich ganz, ganz schwierig.
Dass er geht?
Ja.
Ja. Sind wir immer die Champions League gewonnen.
Und dann noch einmal mit Chelsea. Und dann hat Chelsea ganz, ganz viele Spiele nach Saudi-Arabien verkauft. Aber Chelsea hat auch einen Spieler gekauft. Weißt du, wen Chelsea gekauft hat?
Na klar, Christopher Nkunku.
Auch, ja.
Und irgendein Jackson von Villarreal?
Niklas Jackson von Villarreal für 37 Millionen. Sagt dir Niklas Jackson irgendwas?
Nee, bei Jackson denke ich immer an Jackson Martinez. Damals der Kolumbianer bei Atletico und bei Porto.
Ja, der ist heute christlicher Rapper.
Nein.
Doch, der macht so Chris-Rap und arbeitet als Pfarrer wieder in seiner Heimat Kolumbien. Der hat dem Weltlichen und dem Fußball komplett abgeschworen. Also der war bei Porto ja richtig, richtig stark. Dann ist er für viel Geld zu Atletico gegangen. Das hat ja gar nicht funktioniert.
Nein, das war doch nach China.
Genau, das ist nach einem halben Jahr für ganz viel Geld nach China und da ist dann die Karriere mit Ende 20 versandet und jetzt hat der sich komplett zurückgezogen. Aber jetzt haben wir Nicolas Jackson von Villarreal.
Ja, absolut gar nichts, ne?
Mir auch nicht. Also ich kann wirklich nur Transfermarkt-Facts abrufen, dass er aus der eigenen Jugend von Villarreal kommt, dass er 22 Jahre alt ist, dass er letzte Saison relativ lange verletzt war, aber außerhalb von seinen Verletzungen in 34 Spielen 12 Tore gemacht hat und 5 vorbereitet. Sieht aus, auf den ersten Blick, wie der neue Didier Drogba. Von ein physischer, afrikanischer Stürmer, der nicht aus dem allerersten Regal kommt, sag ich mal, und dann zu Chelsea. Ich habe keine Ahnung. Kann dir wirklich nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist oder ob das funktioniert und was Chelsea damit vorhat. Ich kann dir eh nicht mehr sagen, was Chelsea vorhat. Aber ob das der richtige Transfer ist, weiß ich nicht.
Ich weiß es auch nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Das müssen wir uns mal nächste Saison mal anschauen.
Ja, das ist wirklich so ein Spieler. Da muss man gucken, was die Saison bringt und wie er einschlägt für irgendeine Form der Beurteilung. Vielleicht sitzen wir ja auch in 4 Monaten und sagen, boah, der Jackson, der ist nur 3 Tore hinter Haaland, der hat schon 7 oder 8 Mal genetzt, der ist ja richtig gut. Und das mit Nkunku passt wunderbar. Das ist aber was ich nicht beurteilen kann. Und ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, was auch keiner der Entscheidungsträger bei Chelsea beurteilen kann, weil ich glaube, nach den Prämissen wird da nicht eingekauft und gescoutet. Ja, weil
ich finde ihn für 37 auch ein bisschen teuer.
Ja gut, das ist ja kein Faktor jetzt. Also das ist kein Faktor für Chelsea und kein Faktor in England. Da wurde schon für schlechtere Spieler wurde schon genauso viel Geld bezahlt. Ohne Ding wirklich hab, dass ich den habe spielen sehen. Deswegen, hast du noch was zu Transfers oder Gossip-mäßiges?
Nee, da bin ich durch.
Dann würde ich sagen, nach knackigen 40 Minuten gehen wir in den interaktiven Teil.
Let's go!
Es ist ein Quiz mit einer Geschichte, wie ich das auch schon im Beşiktaş und Erling Haaland-Stil gemacht habe. Aber es hat heute eine sehr persönliche Note. Es ist ein bisschen länger geworden und es sind insgesamt 9 Fragen.
Eieiei.
Wenn ich am Ende das Mikrofon in den Ventilator, der hier im Raum steht, werfe, halt mich bitte auf. Also, ich fange an. Liebe in Blau. Es ist eine Liebe, die vor über 20 Jahren beginnt. Es ist eine unverhoffte Liebe. Eine Liebe, die man nicht forciert. Sie geschieht einfach. Auf der einen Seite ein fußballverrückter Junge aus dem kleinen Ecklack. Auf der anderen der große Londoner Nobelclub Chelsea FC. Bügelt von Spielern wie Sola, Lampard und Desailly sind die Blauen aus London Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er, arm aber sexy. Dies alles ändert sich an einem schicksalhaften Tag, der die Fußballwelt verändert und diese Liebe auf eine ewige Probe stellt. In welchem Jahr ist dieser schicksalhafte Tag? In welchem Jahr hat Roman Abramowitsch Chelsea gekauft?
Boah, es war natürlich in den 2000ern.
Ja.
Das war relativ zu Beginn.
Auch korrekt.
Blau 2003 oder 2004.
Sag nochmal das erste.
2003.
Ja, das ist richtig. 2003 hat...
Mein Gehirn, geil.
Roman Abramowitsch Chelsea gekauft.
1 von 9.
Stimmt.
Ist jetzt 100% richtig.
Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Dass 2003 eine Zeitenwende war und über die Jahre immer berechtigt seiner Kritik hatte, katapultiert den Chelsea FC in ganz neue Sphären. Der Chelsea FC wird zum Weltclub. Weiß man im beschaulichen Ecklack noch nicht, was das bedeutet, sind schon die ersten 9 Spieler da. Crespo, Duff, Makelele und wie sie alle heißen. Die Blues haben ihre Seele verkauft, für russisches Geld heißt es. Zeitsprung. Über die Jahre sind sie alle da. Mourinho, Ancelotti, Scolari, Hiddink, Conte, Tuchel. Und von den Spielern brauchen wir gar nicht reden. Shevchenko, Torres, Ballack, Ashley Cole, Drogba, Fabregas, Anelka und viele mehr. Chelsea wird Meister, FA-Cup-Sieger, steht 3-mal im Champions-League-Finale, gewinnt zweimal auf dramatische Weise. Nur John Terrys Stollen verhindern den Triumph 2008 im Regen von Moskau. Wer war der Finalgegner?
2008?
Ja.
Bei Barca.
Das war falsch, ja.
Das war falsch. 2008? Haben sie da nicht im Elfmeterschießen verloren?
Ja, da haben sie im Elfmeterschießen verloren.
Ah, das ist doch Ballack so zusammengesagt. Das Bild habe ich noch vor Augen.
Ja, genau, da hat Ballack mal wieder ein Finale verloren.
Oh.
Es war die Geburtsstunde eines anderen Weltstars in Rot.
Das ist Manchester United?
Ja.
Okay.
Cristiano Ronaldo hat in der regulären Spielzeit das 1:0
gekriegt. Das war wirklich auch, nachdem ich Barca gesagt habe, es war auch eigentlich mein zweiter Take.
Ist auch, also das sind ja so Ende der Nullerjahre, da waren ja also Barca und Manu die dominierenden Mannschaften.
Ja.
Und ja, auch im Halbfinale, wenn ich es richtig im Kopf habe, 2008 hat Manu Barca ausgeschaltet, dann ein Jahr später haben sie im Finale gegeneinander gespielt. Das Messi-Kopfballtor-Finale in Rom. Und 2011 haben sie dann ja nochmal im Finale gegeneinander gespielt in Wembley. So, aber weiter. 20 Jahre geht es auf und ab. Naja, eigentlich sind es 18 und gefühlt ebenso viele Trainer. Bis zu diesem Tag, am 29. Mai 2021. Chelsea gewinnt zum zweiten Mal die Champions League. Komplett unerwartet hatte Thomas Tuchel doch erst 5 Monate vorher übernommen und war der Gegner die übermächtigen Sky Blues aus Manchester. Mit einer taktisch perfekten Leistung gelingt dem sehr teuren, aber vor allem jungen und hochveranlagten Kader der Londoner die Überraschung. Ein Schlüssel hierzu war auch die über Jahre stark geförderte Jugendarbeit. Welche 2 Spieler von Chelsea aus der eigenen Jugend standen in der Startaufstellung im Finale gegen City?
Reece James?
Richtig.
Mason Mount?
Richtig. Stark. Da war wirklich...
Bum, 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 bum.
Das war wirklich stark, muss ich sagen. Und es gibt noch einen dritten, der wurde eingewechselt. Ist ein bisschen tricky, weil der kein Engländer ist.
Engländer?
Kommt aber aus der Jugend von Chelsea und war mal in die Bundesliga verliehen.
Ich würde sagen, Karl Hudson-Odoi, aber das war er nicht.
Nee, der ist ja noch in der Bundesliga. Der hat nicht gespielt in dem Finale. Ist Däne.
Hier, Christensen.
Genau, der wurde eingewechselt in der 39. Minute für Thiago Silva, der verletzt war.
Ja.
Mit diesem Triumph, einem erfahrenen Trainer und so viel Talent im Kader, schien der Weg vorgezeichnet für eine erfolgreiche Zukunft. Bis im Sommer 2021 der erste große Fehler begangen wurde und Romelu Lukaku aus Mailand zurück an die Stamford Bridge kam. Trotz dieses riesigen Rückschlags erwies sich die junge Mannschaft als entwicklungsfähig und spielte eine starke Saison. Am Ende wurde man Dritter in der Liga und verlor jeweils knapp das League Cup und das FA Cup Finale gegen Liverpool. Ein dramatisches Aus gab es auch in der Champions League gegen Real Madrid, wo ein Spieler der Königlichen überragte. Wer erzielte in beiden Viertelfinalpartien insgesamt 4 Tore?
Das war doch der liebe Karim.
Korrekt.
Ein bisschen einfach, aber...
Ja, man muss ja auch Überleitungen schaffen. Okay. Also hat im Hinspiel 3 gemacht, Spiel 1.
Es kann doch nicht Karim Benzema sein, das ist viel zu einfach. Kurz davor, Vinny Junior zu sagen. Aber ist ja, nee, komm, das
nee,
war Karim.
Nee, das war Karims Superrun. Also... Es wird auch noch schwerer.
Okay.
Karim Benzema, amtierender Ballon d'Or-Sieger und Superstar von Real Madrid. Den kennt jedes Kind. Eben dieser Benzema, der sich vor kurzem spontan dazu entschied, Real Madrid zu verlassen und lieber in Saudi-Arabien zu spielen. Was hat das jetzt mit Chelsea und der Liebe eines Jungen aus der deutschen Provinz zu tun? Für eine Mannschaft, die eigentlich gar nicht zu ihm passt. Kommen wir noch nach der Zwischenfrage zu. Zwischenfrage. Wie viele Spieler aus der Startelf des Champions League Finales 2021 stehen noch bei Chelsea unter Vertrag?
Thiago Silva ist schon mal einer.
Korrekt, ja.
Mendy ist ja schon weg.
Ja, der ist schon weg. Ich habe ehrlicherweise 2 Spieler, die formal noch da sind, aber schon ein Fabrizio Romano Here We Go haben, mit rausgerechnet. Also Thiago Silva ist einer und den anderen hast du auch schon genannt.
Und dann müsste es ja Reece James sein.
Korrekt, genau. Also
die anderen beiden, die noch nicht offiziell weg sind, Mendy ist weg. Ja.
Kovacic ist weg.
Aber Zweig stand nicht in
Werner ist weg.
Startelf. Pulisic ist noch da, genau. Aber stand Kanté nicht in der Startelf. Kanté ist weg.
Rüdiger ist weg.
Wer sind denn die zwei Spieler?
Mason Mount.
Ja gut, stimmt, ja.
Und Cesar Azpilicueta.
Ja, die sind aber auch so gut wie weg, beide.
Deswegen habe ich die jetzt rausgerechnet. Nur ein Jahr, nachdem man eine Zeitenwende im europäischen Fußball einläuten wollte, liegt Chelsea in Trümmern. Und es sind nicht die klassischen Chelsea-Trümmer. Drei Spiele nicht gewonnen und Trainer rausgeworfen, dramatisch ein Finale verloren oder die Nummer 9 trifft nicht. Ein Hallo an Morata, Lukaku, Aubameyang. An Torres nicht so sehr, der hat immerhin 45 Tore für Chelsea geschossen. Zwar in allen Wettbewerben, aber 45 Tore. Darunter eins im Europa-League-Finale 2013 gegen Benfica. Chelsea gewann am Ende 2:1. Durch diesen Triumph haben Torres und Juan Mata etwas bis heute Unerreichtes im Fußball erreicht. Was war es?
Warum hat Juan Mata was erreicht?
Weil der zwangsläufig das mit abdeckt. Obwohl Torres dieses entscheidende Tor dafür gemacht hat. Aufgrund seiner Nationalität erfüllt er auch die Kriterien, um das abzudecken.
Okay, dann muss es ja irgendein Nationalitäten-Ding sein. Juan Mata ist ja auch Spanier.
Genau, und Torres und Mata sind die einzigen Spieler aktuell, die es im Weltfußball je gab, die das für sich beanspruchen können.
Ja, haben im Hin- und Rückspiel jeweils getroffene Vorlage gemacht?
Nee, das wird zu einfach. Es geht um Titel. Wir sind Spanier, wir sind im Jahr 2013. Jetzt hat gerade die Europa League gewonnen.
Der hat einzige Spanier Euro League und Champions League gewonnen?
Nein, aber es hat da was mit zu tun, weil Chelsea hat ja im Jahr davor die Champions League gewonnen.
Ach, die haben Back-to-Back einen internationalen Titel gewonnen, also Champions League und Euro League Titel.
Auch nicht, das haben auch andere Spieler geschafft. In Deco zum Beispiel.
Ein Tipp.
Es hat auch was mit WM und EM zu tun. Also wenn du das Triumphat der vier großen Titel im europäischen Fußball bzw. Weltfußball nimmst, die du gewinnen kannst, sind das WM, EM, Champions League und Europa League im Jahr 2013. Und aufgrund dessen, dass das Europa League Finale eine Woche vor dem Champions League Finale war, gab es eine ganz besondere Konstellation.
Die innerhalb von ein paar Wochen alles gewonnen haben? Also alle möglichen Titel?
Fast. Nimm das Wochen raus. Das mit den Titeln ist richtig.
Ich komplett auf den Schlauch.
Okay, soll ich sagen?
Ja.
Die beiden sind die einzigen beiden Spieler in der Geschichte des Fußballs, die zeitgleich amtierende Weltmeister, Europameister, Champions League-Sieger und Europa League-Sieger war. Aufgrund der Konstellation, wie die Finals lagen.
Ja, okay.
So, weiter geht's. Aber springen wir immer wieder in der Geschichte der Blues. Immer wieder zu den Sternstunden. Sternstunden, die im Angesicht des Sommers 2022 in Rekordzeit verglüht sind. Im Sommer 2022 wird aufgrund des Ukraine-Kriegs Realität, was sich seit Jahren anbahnt. Roman's Empire ist nicht mehr Roman's Empire. Der Verein wird verkauft. Durch diesen Verkauf wird Chelsea wieder nur ein Verein. Blue ist nicht mehr the color, Triumphe und Rekorde sind nur Vergangenheit. Sie sind Teil einer anderen Zeitrechnung. Der stolze Chelsea FC, der immer größer sein wollte, als er eigentlich war und der sich zwar schon vor knapp 20 Jahren als Verein verkauft hatte, aber immer seine Ideale und seinen Gerüst behielt, wurde nun dieser beraubt. Beraubt von einem wahnsinnigen amerikanischen Geschäftsmann, der Fußball nicht versteht, der die Tradition der Premier League nicht kennt und der auf den ersten oberflächlichen Blick so gut zu Chelsea passt und dann doch überhaupt nicht. Ein Mann, dessen Name hier nicht erwähnt wird. Ein Mann ohne Seele. Einer, der nicht mal hier vor 50 wöchentlichen Hörern in diesem Hobby-Podcast Aufmerksamkeit verdient. Übernommen, um eine Marke zu stärken, finanziert zu großen Teilen nicht mit eigenem Geld, sondern mit Schweizer und arabischen Milliarden. Wurde in der Saison 2022-23 die Identität eines ganzen Vereines ausradiert, durch den Größenwahn für 630 Millionen Spieler zu kaufen, die man gar nicht braucht, und mit Tuchel den Trainer zu entlassen, der unbequem, aber eben in 18 Monaten in 6 Endspielen waren. Heute ist Chelsea irgendein Verein, wo man nicht mal genau weiß, wer da eigentlich gerade spielt und warum Spieler XY da spielt. Kurz zusammengefasst, wer war Welttorhüter 2021?
So allerdings. Also Todd Boehly war das zum Beispiel nicht. Aber das war Eduard Mendy.
Korrekt. Wer war Welttrainer 2021?
Thomas Tuchel.
Wer war Europas Fußballer des Jahres 2021?
Ja, kam nicht. Kam auch von Chelsea? Hat er gesagt, ja.
Mittelfeldspieler? Zentrum?
Ist aber nicht.
Europameister, Champions League-Sieger? Ja.
Was?
Jorginho?
Jorginho, ja. Stimmt.
Europas Fußballer, dritter bei der Wahl zum Ballon d'Or. Was sie alle vereint, sie sind nicht mehr da. Sie wurden geopfert für eine Idee. Eine Idee, die niemand kennt und die niemandem etwas bringt. Sie lässt seelenlose Spieler wie Enzo Fernandes oder Mykhailo Mudryk zurück. Mit Verträgen bis ans Ende der Zeit. Am schlimmsten ist aber, sie lässt diesen kleinen Jungen aus Eklak zurück, der sich entliebt hat von seinem Verein, dem Chaosverein aus Fulham, der vieles falsch, aber noch mehr richtig gemacht hat, der groß sein wollte und hochflog und der in 2023 unter der arabischen Sonne verglüht, um irgendwie eine Idee zu retten, die es gar nicht gibt. Oder ist das Wegrennen vor dem Financial Fair Play eine Idee? Auf Wiedersehen Edouard Mendy, auf Wiedersehen Kalidou Koulibaly, auf Wiedersehen N'Golo Kanté. Von dir habe ich mehr erwartet. Und wie ihr alle, heißt die, ihr in der arabischen Sonne eure Moral verkauft, noch mehr als ihr es bei eurem Wechsel zu Chelsea getan habt oder zu irgendeinem anderen europäischen Club. Ich gönne euch die Absicherung der nächsten drei Generationen eurer Familien, aber Respekt habe ich keinen mehr für euch. Und am Ende, fuck you Mr. B. Für die Abgänge von Havertz, Azpilicueta, Mount und Kovacic. Nicht mal den Lukaku bekommst du verkauft. Was kannst du eigentlich? Fick dich.
Eine persönliche Abrechnung von dem kleinen Jungen aus England mit Todd Boehly.
Dessen Name nicht genannt werden darf. Das war's. 7,5 von 9.
Gute Quote.
Überraschend gut. Ich habe ehrlich gesagt, bei 2, 3 Fragen habe ich gedacht, boah, wird schwer. Aber sonst war doch relativ okay. Und ehrlicherweise war es auch nur getarnt in einer persönlichen Abrechnung gegen Chelsea.
Ach nee, hätte ich nicht gedacht. Aber das Juan Mata und Torres-Ding, darauf bin ich nicht gekommen.
Ist auch schwierig. Also es ist auch so ein Fußballfakt, der irgendwie, also der ist ja eigentlich gemacht für so komische Social-Media-Compilations. Aber der kommt da relativ wenig drin vor. Aber das ist so. Also ist ja auch Zufall, wenn man ehrlich ist.
Ja, sehr, sehr großer Zufall. Da muss man mit den Terminen passen.
Wahrscheinlich,
ne?
Werden sie auch auf lange Zeit, wenn nicht sogar immer die einzigen beiden Fußballer bleiben.
Sehr, sehr wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich.
Ja, wo sie eigentlich nicht so viel für können.
Ja, schon ein bisschen, weil sie ja die Titel gewonnen haben.
Ja, immerhin das und Torres hat sogar ein Tor gemacht.
So.
Ja, und Mata war über 2 Jahre mit Abstand beste Spieler bei Chelsea und wurde dann für 45 Millionen am Menü verramscht. Auch typische Chelsea-Chaos-Geschichte. Ich möchte nochmal tun, wer war an der Stamford Bridge und hat sich ein Trikot von Juan Mata gekauft?
Und 2 Wochen später war er weg.
2 Monate. Ja, war im Oktober da und im Januar ist er verkauft worden. Mit allen Badges. Meisterschaft, Premier League Badge und Champions League und alles Mögliche. Und weg, haben die einfach verramscht, ey.
Ja, da kannst du machen nix.
Nee, da kannst du machen nix. Das fand ich vor 10 Jahren schon schlimm. Aber da wusste ich noch nicht, wie schlimm es irgendwann wird.
Ja, da konntest du das nicht ausmalen.
Nee.
Gut. Ja. So sind wir jetzt zum Ende der Folge gekommen. Und nächste Woche haben wir ein kleines Special.
Darauf sollten wir noch eingehen. Da geht's für uns in die Hauptstadt, in die deutsche Hauptstadt.
Genau. Wir werden einen kleinen Vergleich ziehen zwischen der alten Dame, Hertha BSC Berlin, und den Eisernen, den FC Union Berlin. Was wer richtig gemacht hat und was wer falsch gemacht hat. Gut, kann man sich jetzt schon ein bisschen denken.
Aber wir gehen ein bisschen in die Tiefenanalyse und gehen mal so ein bisschen in die Retrospektive der vergangenen Jahre und wie trotz unterschiedlicher Voraussetzungen die Schere in Berlin extrem weit auseinandergegangen ist. Sehr gut. Ansonsten Social Media folgen. TikTok, Instagram, auf Spotify auf Folgen drücken oder abonnieren, heißt abonnieren, folgen, auf jeden Fall da auf den Button.
Die Glocke aktivieren.
Glocke aktivieren, das ist YouTube, da kommen wir irgendwann noch zu. Aber weiter fleißig bewerten, weil wir müssen unseren Vorsprung vor den Großbrüdern halten.
So.
Damit abschließende Worte von deiner Seite noch?
Nee, das war's.
Ein Traum. Was, auf Spanisch heißt es Adieu, habe ich letzte Woche gesagt.
Ja, aber das ist Französisch. Aber wir können jetzt ja, da jetzt die Tour de France läuft, können wir ja auch im Französischen bleiben.
Adios.
Adieu.